Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Katapult TV Webcast. Es freut mich, dass Sie auch bei diesem wunderschönen Freitagvormittag wieder zu uns gefunden haben. Neben mir Andrea Schabos. Andi, um was geht's denn heute?
Ja, ich habe mir gedacht, nachdem heuer ja schon irgendwann bei der Oscar-Verleihung mit dem, nachdem der Artist, der Stummfilm, den Haupt-Oscar quasi gewonnen hat, ist ja irgendwie so wie Nostalgie aufgekommen. Und irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, dass das sehr, sehr ähnlich ist wie Microsoft, eine zweitägige Konferenz, die Going Native veranstaltet hat, bei der es ausschließlich um C++ und um Native-Programmierung gegangen ist. Was ich heute in den Webcast erzählen möchte, ist, dass das der Drang zu C++ und dass jetzt verstärkt wieder Leute auf C++ als Programmiersprache zurückgreifen, dass das eigentlich nicht wirklich was mit Nostalgie zu tun hat, sondern dass das eigentlich wirklich sehr zukunftsrecht ist und es sehr gravierende Gründe gibt, das zu tun. Und das Zweite, was ich zeigen möchte, ist, dass C++, das wir heute verwenden und das wir heute zur Verfügung haben, mit denen von vor 10 Jahren zum Beispiel eigentlich nur mehr am Rande etwas zu tun hat.
Ja, na super. Und in Anspielung an einen Artist, also es wird kein Stummfilm, aber wir werden sehr viele Bilder sehen. Das heißt, der Andi hat auch sehr viele Demos vorbereitet und damit würde ich sagen, Andi, die Bühne gehört dir.
Ja, dann gehen wir gleich einmal in das erste Thema hinein. Und die große Frage, die sich stellt, ist, warum eigentlich C++? Das heißt, ich habe es kurz erwähnt, wir sehen, dass einfach Developer wieder zu C++ zurückkommen oder auch neu beginnen, mit C++ zu arbeiten. Und in Wirklichkeit gibt es nämlich zwei Gründe, warum man diese Welle, wenn man so möchte, warum das wieder stärker zum Tragen kommt. Das erste ist, wir haben natürlich eine breite Usage von C++. Das heißt, es gibt erstens einmal Compiler für alle möglichen und unmöglichen Plattformen. Das heißt, ich kann das über Interoperabilität ist natürlich ein großes Thema. Auf der anderen Seite war natürlich, wenn man so denkt, vor der .NET-Area C++, sowas wie der Standard auch für Windows-Development. Das heißt, wir haben eine sehr große Codebasis, die wir weiterhin supporten wollen und auch müssen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich eben diese neue Welle, warum neue Developer auf C++ kommen ist, weil man einfach sieht, dass Performance und Größe wieder gewichtiger werden. Das heißt, es ist einfach wichtiger, dass man sehr effizienten Code schreiben kann. Nicht immer, aber doch immer wieder aus diversen Gründen. Also wenn ich jetzt denke an mobile Geräte, an Embedded-Geräte, das heißt, wo ich doch eher sage, ich habe kleinere Maschinen, wo ich weniger Ressourcen zur Verfügung habe, dort wird es einfach notwendig. Oder auch in der Cloud, weil in der Cloud ist es natürlich so, dass ich wirklich für die Usage der Ressourcen einfach direkt bezahle. Das heißt, es kann durchaus wieder Sinn machen, dass ich mir einfach mehr um den Code kümmere, den mehr optimiere und dafür dann in der Summe weniger Kosten in der Cloud anfallen. Das ist jetzt nicht nur etwas, was ich sage, sondern wenn ich den Andrea Alexandrescu und die Leute, die C++ programmieren, werden den vielleicht kennen, sagen, ist auch, dass man bei Facebook auch sagt, dass halbwegs vernünftig geschriebener C++-Code einfach schnell läuft. Und das zeigt ein bisschen auch die Thematik, dass man vielleicht mit anderen Programmierumgebungen Probleme hat, die wirklich zu optimieren. Und die spannende Aussage dort ist, und der André sagt, das ist ein bisschen paradox, dass C++-Code zwar schwieriger zu schreiben ist als in anderen Programmiersprachen, aber es ist wesentlich einfacher, effizienten Code damit zu schreiben. Was hat das Ganze jetzt mit Visual Studio 11 zu tun? Na gut, erstens, wir haben immer im Visual Studio C++ supported. Das heißt, wir haben immer versucht, dass es einen sehr guten C++-Support gibt. Aber gerade auch, wenn man sich anschaut, was jetzt mit Windows 8 passiert, dort wird C++ wieder aufgewertet. Das heißt, dort habe ich auch die Möglichkeit, die ganzen neuen Dinge mit den neuen Oberflächen mit C++ wirklich optimal anprogrammieren zu können. Auf der anderen Seite haben wir jetzt weiter verbessert auch das Application Lifecycle Management. Und das ist natürlich notwendig, wenn man komplexere Applikationen schreiben möchte. Das heißt, so Gebiete wie Requirements-Analyse, Aufteilung von den Tasks und so weiter wird besser unterstützt. Man hat auch die Möglichkeit, dass man das Applikationsdesign besser in den Griff bekommt durch diverse Tools. Und etwas, was wir uns heute anschauen werden, es gibt weitere Verbesserungen bei Tools, um den Code zu bauen, zu testen, zu überwachen und solche Dinge. Das heißt, was ich im Wesentlichen heute machen möchte, ist, dass ich zwei Dinge behandle. Das heißt, ich möchte zuerst ein bisschen etwas über modernes C++ erzählen. Das heißt, so einige Aspekte angreifen, dass wie kann ich heute einen sauberen, sicheren und schnellen C++-Code schreiben. Und dann einen kurzen Einblick in so einige Aspekte, die mir bei Visual Studio sehr interessant vorkommen, um einfach den Code besser schreiben zu können und das Testen von C++-Applikationen besser in den Griff zu bekommen. Schauen wir uns einmal an, was im heutigen C++, und wenn ich sage heutiges C++, spreche von C++ 11, also das heißt den neuesten Standard, was sich dort geändert hat. Schauen wir uns einmal einen Unterschied an. Das, was wir jetzt sehen auf der linken Seite, ist so, ich habe es genannt, Old-Style C++. Das heißt, wenn ich mir das so anschaue, ich habe da oben, ich gehe in einen Circle, ich habe dann das von vielen Leuten aus irgendwelchen Gründen gefürchtete Pointer, wo ich einfach so ein neues Objekt anlege, da passiert dann einiges, ich habe dann da einen For-Loop, wo ich über diese ganze Collection von Shapes drüber gehe, und da unten muss ich mich dann wieder aufräumen. Das ist vielleicht das, was vielen Leuten auch im Gedächtnis geblieben ist, dass man einfach sehr aufpassen muss, dass man Ressourcen freigibt, dass man nicht irgendwelche Memory-Leaks produziert und ähnliches. Wie würde man sowas heute schreiben? Erstens einmal kürzer. Aber nicht nur kürzer, sondern wenn wir uns das genau anschauen, ändert sich da natürlich einiges. Das erste ist, es gibt dieses Auto-Keyword. Das ist vergleichbar mit C-Sharp, vielleicht mit den var. Und das Nette ist, ab und zu hat man in C++, kriegt man irgendeine Fehlermeldung, dass man irgendeine Typdeklaration falsch hinbekommen hat. Das heißt, da sagt dann der C++-Compiler, diese Variable ist falsch deklariert, weil die müsste richtigerweise, und dann steht genau der Typ, den die Variable eigentlich haben sollte. Das ist manchmal ein bisschen nervend, vor allem wenn man komplexere Datentypen verwendet, und da denkt man sich, okay, wenn der Compiler weiß, was das sein soll, dann soll er es gleich hinschreiben. Und das macht im Wesentlichen das Auto. Weiteres, was man sieht, ist, wir haben jetzt im Standard definiert Smart Pointer. Das hat man vorher natürlich auch verwendet, allerdings war es dort natürlich so, dass jeder die irgendwie selbst implementiert hat, man hat das nicht genau gewusst, was macht der. Und das ist jetzt vereinheitlicht worden. Das heißt, was man in dem Code zum Beispiel sieht, ist, es gibt kein Delete mehr. Das heißt, ich kann zwar auf diese Dinge zurückgreifen, wenn ich das Gefühl habe, ich muss das aus irgendwelchen Gründen tun. Und es gibt natürlich Gründe, warum man vielleicht das Memory Management genauer in der Hand haben möchte, aber grundsätzlich kann ich einfach Code schreiben und der Compiler kümmert sich darum, dass da alles wieder freigegeben wird. Und vielleicht im Gegensatz, wenn es aufgefallen ist, von der linken Seite, die linke Seite ist zwar grundsätzlich ein richtiger Code, solange keine Fehler auftreten, das heißt, solange keine Exceptions habe, aber nicht nur ist der rechte Code kürzer, sondern ist auch Exception-safe geschrieben. Das heißt, da unten, was man jetzt sieht, was jetzt rot geworden ist, dort habe ich Probleme in alten Code, das heißt, ich müsste dort dann noch das Exception-Handling mit einbauen, das heißt, dass ich meinen Speicher wieder freigib. Das heißt, man sieht wesentlich effizienter zum Schreiben und man kann es ja nicht so leicht bei irgendwelchen Dingen irren. Ein weiterer Punkt, was wir da sehen, ist, es werden einfach verstärkt Algorithmen eingesetzt. Das heißt, wir haben auch die jetzt im Standard drinnen. In Wirklichkeit schauen wir uns kurz an, diese Vorschleife da herüben. Und die spannende Frage ist, was sagt uns das vor? In Wirklichkeit, wenn man sich For-Loop anschaut und ich lese nur das For und dann vielleicht noch diesen Teil hier, das sagt mir in Wirklichkeit gar nichts. Das heißt nur, dass irgendwas unter Umständen mehrmals passiert. Das heißt, ich muss jetzt als Developer mal den ganzen Teil hier unten anschauen. Das heißt, ich muss da über diesen ganzen Teil drüber gehen. Entschuldigung, ich bin erst in der Nacht zurückgekommen aus Amsterdam. Das heißt, ich habe noch Probleme mit den Tasten. Das heißt, wenn ich hier runter gehe, muss ich diesen ganzen Vorbau, den ich mir anschauen, um zu verstehen, was diese For-Loop macht. Weil es könnte ja irgendwo der Iterator umgesetzt werden, dann läuft es vielleicht nur einmal durch und so weiter. Was man jetzt macht, ist, dass ich dort mit Algorithmen im Standard definiert habe, zum Beispiel for each Schleife. Und bei for each, ohne dass ich mir die anderen Teile anschaue, weiß ich jetzt, aha, jedes Element von meiner Collection wird einmal besucht. Und etwas, was wir auch da hinten sehen werden, ein sehr spannender neuer Konstrukt, den die C-Sharp-Leute zum Beispiel oder auch die VB-Leute kennen, es gibt mittlerweile auch Lambdas in C++. Die Syntax kann man sagen, okay, ist vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, schaut aber deshalb so aus, weil ich sehr gute Kontrolle darüber habe, wie diese Lambda aufgerufen werden. Also das heißt, wie schauen die Enclosures aus und so weiter. Das heißt, ich habe dort sehr gute Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Das heißt, vielleicht, wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfasst, das, was die meisten Leuten, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, immer von C++ ein bisschen Angst bereitet, ist Pointer-Freigabe. Das heißt, was ich machen kann, ist, wenn ich möchte, kann ich C++-Code schreiben, der absolut richtig ist, der Exception safe ist und der keine Deletes verwendet. Und ich glaube, das ist schon für sehr viele Beispiele sehr gut, dass man das machen kann. Trotzdem habe ich natürlich, wenn ich das möchte, die ganzen Möglichkeiten, dass ich ein sehr gutes Lifetime-Management habe. Das heißt, ich kann genau deklarieren, welcher Memory wird wo verwendet, wann wird er nicht mehr gebraucht, wann wird er freigegeben und so weiter. Das heißt, ich habe natürlich diese Sachen wie eingebettete Objekte, das heißt, wenn das übergeordnete Objekt freigegeben wird, wird er das automatisch freigegeben, ohne dass ich mich um irgendwas kümmern muss und so weiter. Das heißt, wir haben da verschiedenste Varianten, wie das genauso, wie es bisher funktioniert hat, weiterhin funktioniert. Das heißt, im Wesentlichen, was dazugekommen ist, sind diese Standard Smart Pointer. Da gibt es den, den man wahrscheinlich am häufigsten verwenden wird. Das ist dieser Shared Pointer. Das heißt, den verwendet man dann, wenn ein Objekt von mehreren Seiten oder von mehreren Variablen geshared wird. Das heißt, ich habe mehrere Variablen, die auf dasselbe Objekt verweisen. Ich habe dann die Möglichkeit, einen Weak Pointer einzuführen. Die Leute, die mit C-Sharp arbeiten, kennen auch dieses Konzept. Die Idee ist dort einfach, dass ich so Reference Count Cycle bricht. Das heißt, ich habe irgendein Objekt A, das verweist auf ein Objekt B und das Objekt B verweist auf das Objekt A. Und das heißt, ich kann dann verhindern, dass ich dort so Loops von Memory habe, dass der Speicher nicht freigegeben wird. Grundsätzlich die Meinung zu Weak Pointer ist, wenn man das Gefühl hat, man braucht einen Weak Pointer, ist das häufig ein gutes Zeichen dafür, dass man vielleicht die Architektur von seiner Applikation überdenken sollte. Es gibt einfach wenig, wenn man sich genau überlegt, was ein Pointer eigentlich aussagt. Es gibt halt in Wirklichkeit selten die Situation, dass ein Objekt und ein Objekt A und ein Objekt B und das Objekt B und das Objekt A. Natürlich gibt es Dinge, die man berücksichtigen kann, aber das würde man hinterfragen. Und es gibt dann noch Unique Pointer, die verwendet man dann genau dann, wenn ich sage, okay, es soll eigentlich niemand anderer auf meinen Speicherbereich zugreifen, auf meine Objekte zugreifen, sondern es gibt so ein Unique Ownership. Also in dem Fall die Node und ihre Children, das heißt, ich habe so eine Baumstruktur, aber ich werde nie einen Pointer von Children direkt nach außen geben. Das heißt, Unique Pointer ist eine Spezialisierung, die eine Spur-Performance bringt. Das heißt, man sieht da, dass man auf sehr detaillierten Grad da unterwegs sein kann. Eine sehr gute Aussage zum Thema Garbage Collection gibt es vom Erfinder von C++, von Björn Stostrup, der sagt, C++ ist einfach die beste Sprache in Bezug auf Garbage Collection, grundsätzlich deshalb, weil sie produziert von vornherein einfach weniger Memory Garbage, das heißt, wir brauchen auch weniger Garbage wegräumen. Und bis zu einem gewissen Grad stimmt das natürlich. Etwas weiteres, was man im C++ 11 sieht, ist, es gibt natürlich klassische Container, die jetzt auch standardisiert sind. Teile davon kennen wir natürlich aus der Standard Library schon seit längeren, so wie Vektor, wie ein Vektor, wie ein Array, ein Map, Multimap, die gibt es ordered und unordered. Das heißt, ich habe auch dort die Möglichkeit, dass ich mir genau anschaue, was heißt Map und was heißt Unordered Map. Das heißt, in den einen Fall bin ich schneller beim Einfügen, in den anderen Fall bin ich schneller beim Suchen von irgendwelchen Elementen. Und das sind einfach Dinge, wo ich auch sehr genau dann auf die Laufzeit eingehen kann. Default-Container kann man fast den Vektor sehen. Das heißt, der ist sehr kompakt, effizient, ist auch mittlerweile so implementiert, dass er einfach den Cache richtig schön nutzen kann. Das heißt, das ist das, was man vielleicht am als Standard nimmt, wenn man sonst nicht weiß. Wenn ich genau weiß, dass ich eine gewisse Anzahl von Elementen von irgendetwas brauche, kann ich natürlich nach wie vor Array nehmen oder ich kann natürlich Arrays immer nehmen. Schauen wir uns noch mal kurz die Loops an und ich habe das zuerst schon kurz erwähnt, dieses Thema mit der For Loop, dass ich eigentlich bei einer For Loop nicht wirklich was sagen kann, weil natürlich die Laufzeitvariable irgendwo da drinnen verändert werden kann. Und eben noch einmal der Hinweis, dass ich dort die Möglichkeit habe, jetzt mit den Algorithmen, die es gibt, einfach den Code klarer zu schreiben. Das heißt, ich kann jetzt da oben, sage ich einfach for each, das heißt, ich weiß jetzt genau, innerhalb von meiner Collection wird jedes Element einmal besucht und da hinten haben wir dann wieder die neue Syntax, Das heißt, ich habe genau definiert und ohne dass ich jetzt diesen ganzen Code analysiere, kann ich sagen, was da passiert. Es gibt eine Reihe von anderen Algorithmen, die man nehmen kann, zum Beispiel Find-If. Das heißt, wenn ich in einer Collection irgendein bestimmtes Element heraussuchen will, kann ich Find-If nehmen und ich brauche mir nicht drüber den Kopf zu zerbrechen, was da im Hintergrund alles passiert und wie das läuft. Das heißt, ich habe da oben wieder meine Loops, for each, find if und so weiter. Etwas weiteres, was man vielleicht mit C++ nicht so direkt in Zusammenhang bringt und was man aber kennt, sowohl von Java als von .NET, ist die Unterscheidung zwischen Value Types und Reference Types. Und wenn man sich das anschaut, die haben beide gewisse Vorteile, gewisse Nachteile. Üblicherweise, wenn ich jetzt zum Beispiel an .NET denke, ist der Default-Typ ein Reference Type. Das heißt, ich habe irgendwo Speicher, der wird irgendwo allokiert und ich habe einfach eine Referenz von der Variablen zu diesem Objekt und damit wird gearbeitet. Das heißt, das ist zum Beispiel sehr effizient, weil wenn ich jetzt dann einfach diese Variable woanders zuordne, habe ich einfach eine neue Variable, die wieder eine Referenz hat. Das heißt, da wird nichts kopiert und so weiter. Auf der anderen Seite, vor allem für kleinere Typen, in dem Fall zum Beispiel auch für einen Point, dann würde ich einen C-Sharp als Value Type deklarieren, einfach weil der effizienter ist, allerdings auch Nachteile hat, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Value Type zuweise an eine andere Variable, wird da zum Beispiel wirklich der gesamte Speicher kopiert. Diese beiden Typen kann ich in C++ abbilden. Der einzige Unterschied, wenn man so möchte, zum Beispiel zu .NET, ist der, dass jetzt der Value Type der Default-Wert ist. Das heißt, wenn ich nichts tue in C-Sharp, kriege ich einen Value Type und wir haben am nächsten Slide dann ein paar Beispiele oben, wo man sieht, was man dann normalerweise nicht tut. Das heißt, man verbiegt sich dann ein bisschen, dass man unnötige Kopierereien innerhalb von Objekten verhindert. Das heißt, wenn ich ein Objekt an anderen zuweise, dass ich da nicht einfach unnötig Speicher kopieren muss, was natürlich Zeit kostet. Und das Ganze liegt natürlich, Value Types liegen auf dem Stack. Das heißt, die werden am Stack angelegt, was zum Schluss das einfach ist, das wegzuräumen. Aber wie gesagt, hier die halt gelegentlich kopieren muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel dann sage, in dem Fall übergibt dann Parameter, dann heißt es das wirklich, dass dieses Objekt, der Teil für Teil, also sprich Member for Member, einfach kopiert werden muss. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das nicht ein Point ist, sondern dass ich sage, übergibt er einen ganzen Baum als Parameter, ja, dann kopiere ich halt einen ganzen Baum herum. Dann hat man dort wieder so Konstrukte, wie man das umgehen kann, dass ich dort zum Beispiel einen Pointer übergib, oder dass ich dort eine Referenz übergib, was auch wieder gewisse andere Kriterien hat. Was ich jetzt machen kann, ist, dass ich einfach sage, okay, ich habe diese Klasse Shape in dem Fall und die ist einfach nicht kopierbar. Das heißt, ich deklariere die und sage, okay, wie ich möchte da verhindern, dass diese Klasse kopiert werden. Das hat man bis jetzt auch machen können, indem ich einfach den Copy Constructor private gesetzt habe. Jetzt gibt es einfach eine ganz klare Möglichkeit, man verwendet die Boost Library, dort gibt es einfach das Non-Copyable und ich erbe von dieser Klasse ab und damit ist es das geklärt, dass ich einfach keinen Copy Constructor habe. Das heißt, solche Dinge wie da auf der linken Seite, dass einer Funktion ein Shape als Parameter übergibt, würde dann beim Kompilieren einen Fehler geben. Was man jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt mal explizit das überlegen, kann explizit sagen, okay, wie möchte ich da umgehen? Und da gibt es eine neue Syntax, die einfach dieses Deep Copy ganz klar sagt. Das heißt, die kann sagen, okay, ich möchte kein Deep Copy haben, aber für gewisse Szenarien, also einfach zum Beispiel für Zuweisung, sage ich, okay, ich muss ja dort den Speicher nicht kopieren. Und ich kann jetzt auch solche Sachen schreiben, wie wenn man es da anschaut, auf der linken Seite, dieses Widget, Load huge data und schauen wir uns an, huge data, aha, da wird übergeben ein Set von Widgets. Und es wird nicht als Referenz übergeben und es wird nicht als Pointer übergeben, sondern ich sage einfach, der Return Value ist einfach dieses Set von Widgets. Und der wichtige Punkt dabei ist, sowas war bis jetzt einfach ein No-No zu tun, weil einfach in diesem Fall das komplette Set kopiert werden wollte, zumindest einmal. Das heißt, man hätte es einfach müssen hin und her kopieren. Man hätte temporäre Zwischenergebnisse generiert. Das heißt, man hätte dort jede Menge Zeit und auch Speicher und so weiter verbraucht. Das kann man jetzt mit dem übergeben. Und ich werde vielleicht weiter. Das ist ein spannendes Thema, das man sich vielleicht anschauen sollte. Wie kann man diesen Move-Konstruktor Konstrukt ist, wie kann man diese Move-Effizienz umsetzen. Und es gibt dazu vielleicht nur kurz sagen, es gibt da neue Operatoren, die dazu verwenden kann. Es gibt nämlich diesen Move-Constructor, vielleicht mit einer spannenden Syntax, Reference of Reference, die übergeben wird. Und es gibt den Operator Move-Assignment, wo ich genau das verhindern kann, dass ich unnötigerweise Daten oder Speicher durch die Gegend kopieren muss. Gut. Das heißt, vielleicht zusammenfassend, und das ist natürlich nicht vollständig, weil sich das in den Webcast zeitmäßig nicht unterbringen lässt. Aber C++ 11, wie schaut es jetzt aus mit der Implementierung davon im Visual Studio 11? Erstens, Microsoft ist committed, den ganzen C++ 11 Standard in Visual C++ zu implementieren. Das heißt, dass wir uns bemühen, dort möglichst viel zu tun. Der Standard ist sehr, sehr neu. Und der Standard ist auch einigermaßen umfangreich. Also wenn ich nochmal den Stostrup zitieren möchte, der sagt, für ihn gesehen kann man C++ fast als neue Sprache jetzt betrachten. Das heißt, man sieht also, dass da einiges passiert. Wir haben mittlerweile auch in der Visual Studio C++, also in Visual Studio Beta-Version, es ist das meiste von der C++ 11 Standard Library implementiert. Es sind eine ganze Reihe von C++ 11 Language Features bereits umgesetzt und das soll dann weitergehen. Weitere Informationen ist vielleicht ein guter Anlaufpunkt, den Visual C++ Team Blog zu lesen. Gut, das war so ein kurzer Überblick, über was in C++ getan hat, und schauen wir vielleicht nur kurz, was sie von der Management-Seite, was habe ich an Application Lifecycle Management Tools zu tun. Ich habe auf der linken Seite, auf die ich heute nicht wirklich eingehen möchte, so einige Dinge, die mir generell natürlich bei einem Development-Projekt helfen. Das ganze Thema Agile Development mit Backlog-Management und so weiter. Es wurde einiges verbessert. Man hat sehr gute Möglichkeit, Requirements zu analysieren. Da gibt es sehr spannende Dinge, dass ich einfach meine Use Cases schreibe oder meine User Stories schreibe, die dann irgendjemand schickt, der kann die korrigieren. Da wird einiges gemacht beim Management, dass man das besser in den Griff bekommen kann. Sprint Planning und solche Dinge sind deutlich erweitert worden. Was hat sie getan auf der C++ Seite? Wir haben auf der einen Seite eine Reihe von Dingen, die es früher schon gegeben haben, wurden deutlich verbessert. Wenn wir uns zum Beispiel die Analytik anschauen, das heißt, ich kann automatisch meinen C++-Code noch besser überprüfen lassen. Es gibt Architektur-Tools, das heißt, ich kann so Dependency-Diagramme erstellen lassen. Ich habe einen Architektur-Explorer, dass ich mir die Sachen anschauen kann. Und was aber sehr gut ist, weil es natürlich ein sehr wichtiger Punkt ist, auch mit, nicht nur im Zusammenhang mit Agile-Development, Unit-Testing. Das war etwas, was bis jetzt zwar für die Managed World im Visual Studio drinnen war, gibt es auch jetzt für die Unmanaged World. Und das schauen wir uns vielleicht ganz kurz an. Schauen wir uns das an, Static Code Analysis. Das ist etwas, das gibt schon sehr, sehr lange, und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so eins der, ja, wie soll man sagen, eines der großen Geheimnisse des Visual Studios, weil viele Leute haben es und kennen es vielleicht nicht. Das heißt, was man machen kann, ist, man kann zur Compile-Zeit kann man den Code analysieren lassen und man findet eine ganze Reihe von Fehlern bereits zur Compile-Zeit. Schauen wir uns das vielleicht ganz kurz an, und vielleicht die Leute, die schon länger mit C++ entwickeln, oder eigentlich kann man da wahrscheinlich ruhigen Gewissens sagen, die schon sehr lang mit C++ entwickeln, kennen Lint. Das war so der erste Ansatz. Ich muss gestehen, ich kann gar nicht sagen, wann das begonnen hat, weil seit ich mit C++ oder auch schon mit C gearbeitet habe, gibt es Lint. Und das ist so, wie man weiter sagen könnte, eigentlich so eine Weiterentwicklung von Lint. So, da hat sich das ein bisschen komisch verschoben jetzt mit der Auflösung. Und schauen wir uns das da oben an. Das heißt, ich habe da einfach eine ganz simple, sinnlose C++-Applikation, die einfach eine ganze Reihe von Dingen aufführt. Und ich werde da oben kurz das einmal andefinieren. Entschuldige dafür. Und ich schaffe es ja vielleicht, undefined zu schreiben. Offensichtlich scheitere heute am undefined. Dann machen wir es so, wir nehmen es einfach weg, dann ist es auch nicht definiert. So, Das heißt, was ich da habe, ich habe einige Funktionen da unten. Ich habe ein simples, so ein Out-Parameter und so weiter. Und was man da jetzt sieht, ist, wenn ich das kompiliere, ich habe natürlich eingeschaltet, das, was man immer tun sollte, dass ich alle Warnings bekomme und dass die Warnings als Error betrachtet werden. Und im Wesentlichen läuft es durch und er ist glücklich. Das heißt, er hat mir jetzt hat sich das jetzt angeschaut. Ich habe keinen Fehler, null Error, null Warnings und so weiter. In Wirklichkeit ist der Fehler natürlich voll von irgendwelchen komischen Dingen. Da wird Speicher nicht freigegeben, Return-Werte nicht überprüft und so weiter. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ich habe eine zweite Variante von demselben Code geschrieben, wo ich einfach nicht nur den Code selbst überprüfe, sondern das sind auch diese zusätzlichen Annotations, die ich dazufügen kann. Ich sage zum Beispiel hier, okay, das ist nicht nur int i, sondern ich gebe jetzt auch dem Compiler den Hint und sage, das ist eigentlich ein in-Parameter. Underline deshalb, weil das im Standard so vorgesehen ist, dass man zusätzliche Keywords mit Underline markieren kann und die kann man dann dazufügen. Das heißt, was ich da jetzt eigentlich tue, ist, dass ich den Compiler Hinweise gebe und sage, hey, dieses i ist nicht nur Integer, das braucht man nicht zum Kompilieren, aber ich sage ihm, das ist ein In-Parameter. Das heißt, der Compiler selbst macht nichts damit, aber diese statischen, der Static Analyzer, was der jetzt macht, ist, wenn ich das drüber laufen lasse, dann analysiert der jetzt das Programm. Er würde das auch tun, ohne dass ich diese Anweisungen zugebe, aber die helfen, dass er das noch besser tun kann. Und jetzt sehe ich, hey, du verwendest da ein Directory, also das ist ja schon fast der klassische Anfängerfehler. Da wird eine SC-Directory-Variable verwendet, die ist aber niemals initialisiert worden. Also früher zu DOS-Zeiten waren dann das diese lustigen Fehler, dieses Null-Pointer-Assignment. Oder da sehe ich, hey, ich habe zwar da was deklariert, das heißt, ich habe da jetzt zwar einen Speicher, der 100 Bytes drinnen hat, aber ich weiß da was Größeres zu, beziehungsweise ich teste nicht, ob das dem entspricht. Das heißt, einen ganzen Haufen von potenziellen Fehlern, die mich sonst zur Laufzeit erwischt hätten, bekomme ich mit dem Static Analyzer zur Compile-Zeit heraus. Wenn man sich das jetzt ein bisschen anschaut, das hat sich deutlich verbessert. Das heißt, da gibt es jetzt einige nette Dinge. Und zum Beispiel da vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe da jetzt ganz simpel, so die klassische Beispiel, wenn man irgendwie überlegt, was macht man für Beispiel, macht man was mit Konten, weil die ja nicht schwierig sind. Nein, ich habe lange bei einer Bank gearbeitet, darum weiß ich natürlich, dass ein Konto etwas komplizierter ausschaut als das. Aber das heißt, ich sage, okay, ich habe jetzt hier Account-Struktur, da ist einfach das Balance drauf und ich habe mir gedacht, okay, da werden vielleicht von verschiedenen Threads Leute drauf zugreifen. Das heißt, der Critical Section ist vielleicht eine gute Idee, um so ein Account-Objekt abzusichern. Was ich jetzt mache, ist, dass ich da in withdraw einfach Dinge dazugebe. Das heißt, ich check, okay, wenn ein Balance klein ist als der Amount, dann sage ich, das geht halt nicht oder sonst füge ich das zu. Das heißt, ich implementiere da ganz ein simples Konto und ich habe da eine Unsafe-Version davon. Schauen wir uns einmal an, was da passiert. Ja, das heißt, im Übrigen im Normalfall vielleicht, man muss das nämlich einschalten, dass dieses Analytics funktioniert. Und zwar nicht auf Solution-Ebene, sondern auf Projektebene. Und da unten gibt es bei den höherwertigeren Versionen von C++, gibt es da unten dieses Feld Code Analysis. Das heißt, ich kann da jetzt dann einschalten, was ich gerne hätte. Und ich kann sagen, okay, enable Code Analysis für C++ on Build und so weiter. Das heißt, ich muss das einstellen, dass das passiert. Weil wenn ich das jetzt ausschalte, passiert gar nichts. Das heißt, dann kompiliert der Code, den ich drüben geschrieben habe, ohne Warnings, ohne Fehler, weil aus Sicht des C++-Compilers selbst ist auch kein Fehler drinnen. Ich möchte aber diesen Static Analyzer drüber laufen lassen. Und das heißt, ich starte das Ding jetzt an. Das heißt, ich kompiliere es, anschließend ans Kompilieren läuft gleich dieser Analyzer. Man kann da jetzt auch im Übrigen, gibt es jetzt dieses Analyzer-Fenster, das ich vielleicht finden sollte. Moment, Analyze, Performance, Code Analysis. Das heißt, ich kriege da ein zusätzliches Fenster hinein. Das heißt, was der jetzt eigentlich sagt, ist, Okay, Moment. Aus irgendeinem Grund hat er beschlossen, den Analyzer nicht laufen zu lassen. Ich habe den reingeschalten. Manchmal braucht er, das ist vielleicht, das ist nicht einmal nur die Beta, die ich drauf habe. Das heißt, ich bin nur auf der Developer Preview, da gibt es schon das eine oder andere kleinere Problem. Dass manchmal dann, wenn man was umstellt in den Parametern, muss man häufig einfach einen kompletten Rebuild der Solution machen. Was wir jetzt schon sehen, ist, dass er mich da unten schon warnt. Das heißt, ich kann das dann entweder im Output-Fenster da unten anschauen, das heißt, ich kriege ein Warning, oder ich schaue mir das da in mein Code-Analysis-Fenster an. Und er sagt, hey, du hast da eigentlich einen Log angefordert, aber nie wieder freigegeben. Dann schauen wir uns an, ob er da recht haben könnte. Ja, könnte er, weil ich habe zwar da gedacht, dass ich am Anfang von Withdraw my Critical Section anfordere. Ich gebe dir da unten wieder zu, das heißt, ich bin da jetzt fertig aus der Critical Section, aber innerhalb von dieser If-Anweisung gibt es die Möglichkeit, dass ich mit Return rausgehe und trotzdem habe ich aber vergessen, dass ich diese Critical Section wieder freigebe. Das heißt, wenn ich das jetzt da mache und sage, okay, die Critical Section wird wieder freigegeben, dann erkennt er das und ist glücklich. Okay, wir haben da wieder dasselbe Problem. Dass ich die ganze Solution neu bilden muss. In Wirklichkeit kann man jetzt aber noch mehr machen. Zum Beispiel habe ich da oben nicht nur gesagt, es gibt da diese Critical Section. Der Compiler hat natürlich keine Ahnung, was will mit der Critical Section. Was ich jetzt da machen kann, ich kann quasi eine Annotierung dazugeben und kann sagen, Moment, dieses Balance wird durch diese Critical Section beschützt, wenn man so möchte. Also guarded by. Das heißt, ich kann mir das jetzt anschauen und sagen, okay, immer wenn jemand auf dieses Balance zugreift, muss er diese Critical Section, wird es über die Critical Section mit Log und Unlog freigegeben. Was ich jetzt mache ist, ich lasse das jetzt laufen und schaue, okay, passt mein Code noch immer. Und siehe da, auf einmal kriege ich da unten auch ganz eine komische Fehlermeldung, das sind ja unsere Lieblingsfehler, Race Condition. Was heißt Race Condition? Tatsächlich, was ich da gemacht habe, ist, ich habe die Critical Section gelockt, ich habe da unten die kritische Section vergessen, habe aber trotzdem später dann einmal noch auf meinen Balance-Wert zugegriffen. Ja, das stimmt natürlich nicht. Ja? Das heißt, ich muss die kritische Section natürlich da nach unten ziehen, damit das wirklich geschützt ist. Und man sieht, jetzt funktioniert das auch. Das heißt, dieser Static Analyzer und vor allem in Verbindung mit den Annotations ist wirklich sehr, sehr hilfreich, um manchmal sehr, sehr ungute Fehler recht rasch zu finden. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Punkt ist. Schauen wir weiter, was es noch gibt. Es gibt, ja, da noch ein paar Slides drinnen, wie das dann ausschaut, dieses Ergebnis und Static Code Analysis, wie man es anschauen kann. Diese Sprache, mit der man diese zusätzlichen Annotations dazufügen kann, ist eben die Source Annotation Language. Gibt es schon seit einigen Versionen vom C++ Compiler, finde ich sehr, sehr hilfreich bei komplexen, finde sehr, sehr, sehr hilfreich bei kleinen Projekten, aber je komplexer das C++ Projekt wird, desto hilfreicher. Man braucht da keine Angst haben, aber wenn diese SAL Erweiterung ist, die der Microsoft Static Analyzer verwendet, das heißt jetzt nicht, dass der Code dadurch nicht mehr portierbar wird oder so. Dadurch, dass man sich dort an diese vorgegebene Syntax vom Standard hält, wie diese Erweiterungsverbs implementiert werden, ist so, dass wenn ich das jetzt mit einem anderen Compiler kompiliere, der das nicht kennt, der sagt, okay, underline, underline, ihn kenne ich nicht, ist aber offensichtlich was, irgendeine Erweiterung, die jemand dazugefügt hat, ignoriere es. Das heißt, ich kann den C++-Code auch weiterhin mit anderen Compilern dann auch kompilieren. Es gibt einen Architektur-Explorer, den ich jetzt da nicht herzeigen wollte, weil der natürlich sehr spannend wird, wenn man größere Projekte hat, das heißt, wo man es dann navigieren kann innerhalb von Assemblies, innerhalb von Namespaces, innerhalb von Libraries, wo man sich Diagramme anschauen kann. Das heißt, was man dort machen kann, ist, ich klicke einfach auf Architektur, in meiner Solution auf Architektur erkennen, also Architecture Discovery, und da läuft man drüber. Und findet jetzt die Klassen heraus, findet Abhängigkeiten zwischen Klassen heraus. Und das heißt, man bekommt ein sehr gutes Schaubild, auch jetzt für C++, nämlich für Native C++ Applikationen, wie meine Architektur aufgebaut ist, wer ist von wem abhängig. Ich kann dann sehen, wenn ich zum Beispiel Layered-Architektur implementiert habe, haben sie ja wirklich alle an diese Layered-Architektur gehalten. Okay, und dann schauen wir noch weiter, Unit-Testing. Das heißt, Unit-Testing ist ja etwas, was auch sehr wichtig ist, was auf der einen Seite natürlich sehr stark aus dieser Idee von Agile Development kommt, aber natürlich auch in Wirklichkeit für jede Art von Entwicklung ein wichtiger Punkt ist. Und üblicherweise, meine Erfahrung ist, je komplexer irgendwelche Aufgaben sind, desto mehr neigt man dazu, irgend so Sachen wie Unit-Testing und so weiter einzusetzen. Das heißt, automatisierte Tests, dass man wirklich sagt, wenn ich jetzt wo was verändert habe, kann ich die Tests rüberlaufen lassen und weiß nachher, dass alles funktioniert. Und was wir jetzt haben, ist, dass wir Unit-Tests jetzt integriert in die IDE haben. Das heißt, ich kann auch mit verschiedenen Unit-Test-Frameworks, das heißt, ich muss nicht unbedingt das Microsoft-Framework verwenden. Und schauen wir uns da vielleicht auch ein kleines Beispiel an. Und falls jetzt jemand zuhört, der sich spezialisiert hat auf Unit-Tests, ich weiß, dass man an den Unit-Tests da durchaus einiges ändern könnte. Also das sind jetzt nicht optimale Unit-Tests, aber einfach um die Idee herzuzeigen. Schauen wir uns das ganz kurz an. Das heißt, ich habe hier Solution, eine ganz simple Applikation. Also das heißt, ich kann die ja durchaus starten. Das ist so very, very light technical Taschenrechner, wenn man so möchte. Das heißt, ich kompiliere das jetzt durch. Und das heißt, ich habe da einfach so eine ganz simple Applikation. Das heißt, ich kann da irgendwelche Werte auf den Stack pushen, kann die wieder herunternehmen oder kann die zwei oberen Werte zusammenzählen. Das heißt, das ist ein Stack-basierter Calculator. Aber es geht gar nicht um Funktionalität. Was ich da habe, ich habe das jetzt aufgeteilt. Ich habe eine relativ schmale Schicht, die einfach dieses GUI implementiert. Das ist einfach eine ganz normale MFC-Applikation. Dann habe ich die eigentliche Business-Funktionalität, wenn ich so möchte, ausgelagert in diese MFC-Calclip. Das heißt, ich habe dort diese ganzen Berechnungsfunktionen drinnen. Was ich jetzt einfach machen kann ist, und ich habe das da schon getan, ich zeige nur, wie ich das gemacht habe, ich kann einfach da oben draufklicken und kann sagen Add New Project und kann genauso, wie wir das vielleicht jetzt kennen von Managed, also zum Beispiel C-Sharp oder VB, kann ich jetzt da bei C++ sagen, ich hätte ganz gerne ein Native Unit Test Project und dann kriege ich einfach in dem Fall, ich habe das genannt, MFC Calclip Test, das heißt, das ist das Projekt, was die Klassen und Methoden enthält, die dann diese MFC Calclip testen und kann jetzt dort einfach definieren, ich versuche das ein bisschen größer zu machen, ab und zu hilft es mit Fokus, das heißt, ich habe jetzt einen neuen Namespace, Microsoft Visual Studio CPP Unit Test Framework und kann jetzt dort einfach meine Klasse haben, das heißt, ich habe hier eine Klasse, die heißt Calc Test und habe dort einfach dieses Makro davor und deklariere das als Test-Klasse und da drinnen sind einzelne Methoden, die einfach Test-Method heißen. Und da drinnen mache ich jetzt, was immer notwendig ist, um meine Calclip zu testen zu können. Ich habe hier die Assertions drinnen und kann jetzt da eben nach allen, was notwendig ist, um einen vernünftigen Unit-Test zu schreiben, meine Unit-Tests herunterschreiben. Was jetzt passiert ist, wenn ich jetzt das Ganze kompiliere, dass er jetzt automatisch erkennt, dass es nicht nur, also er kompiliert natürlich die Calc-App und die Calclip, erkennt aber jetzt auch, dass es da jetzt eine Testklasse gibt. Das heißt, er erkennt in diesem Projekt, es gibt da drinnen Testklassen und so weiter. Und wenn ich da jetzt hinten hingehe, es gibt da ein eigenes Fenster, das ich aufmachen kann, die Test-View. Das heißt, wir sind dann auch beim Kompilieren. Und das heißt, am Ende von diesem Ganzen generiert jetzt den Code und am Ende erkennt er dann, dass ich dort Tests drinnen habe. Wer mit der Developer Preview noch arbeitet, wobei aus meiner Sicht es gibt keinen Grund, mit der Developer Preview weiterzuarbeiten und nicht umzusteigen auf die Beta, außer man hat seit die Beta da ist noch nicht dazugekommen, dann muss man das noch einmal machen, dann funktioniert das nämlich, da war ein kleiner Bug drinnen, dass er das nur macht, wenn dieses Test-View-Fenster da ist und dieses Test-View-Fenster auch sichtbar ist. Was man jetzt dann machen kann, ist, das heißt, es werden jetzt dann oder sollten jetzt dann in diesem Test-View-Fenster die Test-Cases aufscheinen. Und ich kann dann einfach hingehen und kann sagen, okay, ich möchte jetzt meine Tests ausführen. Dann werden die Tests, wie man das von Unit-Tests gewohnt ist, automatisch durchgeführt. Und ich sehe dann, okay, dieser Unit-Test hat funktioniert, dieser Unit-Test hat einen Fehler gegeben. Man hat da die ganze Möglichkeit natürlich die Maut. Das heißt, es gibt natürlich ja Unit-Tests, die so geschrieben sind, dass sie Exception bringen sollen. Das heißt, da diese Sachen habe ich natürlich alle die Möglichkeit, dass man das da eingibt. Schauen wir uns das vielleicht, nachdem das Kompilieren auf meiner Maschine doch immer ein bisschen dauert, schauen wir uns an, wie das dann ausschaut. Das heißt, ich habe dann da auf der Seite, sagt okay, dieser Unit-Test hat nicht funktioniert, da hat es auch irgendeine Warning gegeben, diese zwei Unit-Tests sind problemlos durchgelaufen und wir haben da zeitlich auch noch, wie lange das dauert, dass die durchlaufen. Das Schöne ist, dass ich mit den Unit-Tests auch sagen kann, ich möchte so eine gewisse möchte sehen, wie eigentlich mein Test-Coverage ist. Das ist ja ein wesentliches Kriterium bei Unit-Tests. Und da kann ich dann anschließend sagen, wie groß ist die Test-Coverage? Und das ist einfach ein zusätzlicher Klick. Und ich kriege dann diese Code-Coverage-Results. Das heißt, ich klicke da oben drauf auf diesen da eingeringelten, auf dieses eingeringelte Icon. Er führt wieder alle Unit-Tests durch, monitort aber jetzt da, wie die Test-Coverage ist. Und ich kriege dann unten eine genaue Aufstellung in diesem Code Coverage Results Fenster. Das heißt, wir sehen, wir kriegen da einige Fenster dazu, wo genau jetzt drinnen steht, die Code Coverage von der Klasse ist so groß. Und ich kann das dann runterbringen und kann auf unterster Ebene mal anschauen, wie ist die Code Coverage für jede einzelne Methode. Und das ist eine sehr praktische Möglichkeit, das durchlaufen zu haben. Gut, vielleicht zusammenfassen, und das waren natürlich nur einige Punkte, die mir jetzt aus C++-Sicht interessant erschienen sind, ohne zu sagen, das sind jetzt alle Neuigkeiten im Visual Studio 11 für C++, nämlich für Native C++-Developer drinnen sind. Aufzunehmen, ich habe kurz geschaut, ein paar Aspekte von Modern C++, das hat natürlich nur sekundär mit C++ 11 zu tun, außer dass sie dort unterstützt werden. Sondern das hängt natürlich sehr stark mit dem C++ 11 Standard zusammen, der uns einfach wirklich viele Möglichkeiten gibt, dass man saubereren Code schreiben, schnelleren Code. Einige dieser klassischen C++ Fehler kann ich damit besser umgehen. Und nachher einige Dinge, die sie in allem gezeigt haben. Das heißt, im Speziellen, was ich heute angegriffen habe, was wirklich sehr hilfreich ist für C++ Entwickler, sind natürlich die Dinge, dass man Native Unit Tests hat, dass sie in der Static Code Analysis einiges getan hat. Das heißt, ich kann noch besser meinen Code so statisch überprüfen. Das heißt, ich habe die Chance, dass ich einfach Fehler früher finde. Und es gibt ja so die Regel, ein Fehler, den ich da finde, versus ein Fehler, der dann gefunden wird und das Produkt im Einsatz ist, ist ein ganz schöner Kostenfaktor. Je nach Studie redet man da durchaus von einem Kostenfaktor von 1 zu 100. Das heißt, es ist natürlich sehr hilfreich, dass man diese Dinge hat. Und auch diese Architektur Analyse hilft sehr wohl, dass man sieht, wie schaut jetzt aus, haben sie die Developer alle an die Vorgaben gehalten, ist es wirklich sauber geleert, welche Abhängigkeiten gibt es, wo habe ich Probleme, dass ich Sachen aufbrechen kann, und das ist so einem Tools, die sehr, sehr helfen, auch bei komplexen Native C++ Entwicklungen, muss man jetzt einfach sagen. Und vielleicht zwei Links, die ganz spannend sind. Das eine ist Link auf den Download, das heißt, dass mein Visual Studio 11 Beta Download. Das ist etwas, was ich heute am Nachmittag dann angehen werde, dass ich auch meine Visual Studio Version auf dieser Maschine update. Und einen weiteren Link, den ich dazu gefügt habe, ist vom Herb Sutter. Das ist ja auch einer der C++ Gurus, die ja mitgearbeitet haben an der Entwicklung von der Sprache, den auf der Build 2011 gehalten hat, Writing Modern C++ Code. Dort sind eine Reihe von den Dingen, die ich heute zu modernen C++ erzählt habe, drinnen, sind ihm genau im Detail erklärt, weil das ein längerer Vortrag war und der genau zeigt, was macht eigentlich heutiges C++ aus, und das sind natürlich Dinge, die generell sehr interessant sind, unabhängig davon, auf welcher Plattform ich mit C++ entwickle. Ja, das war's von meiner Seite, und ich sehe zwar da an zwei Kollegen rund um mich tippen, und schauen wir mal, ob es da irgendwelche Fragen gibt, die wir noch beantworten können.
Andreas, herzlichen Dank. War ein super interessanter Vortrag und auch ganz tolle Demos dabei. Eine Frage, die beim Static Code gekommen ist: Ab welcher Version, brauche ich Premium, brauche ich Ultimate, ist die Static Code Analyse dabei?
Also was ich absolut sagen kann ist, bis Visual Studio 2010 war es bei Ultimate drinnen. Ich bin nicht 100% sicher, ich glaube, dass es jetzt da eine Ebene drunter verfügbar ist. Nachdem ich zurzeit von den Beta-Versionen nur die Ultimate und die Express habe, kann ich sagen, in der Ultimate ist es drinnen, in der Express ist es meines Wissens nicht drinnen. Wir werden nachschauen, wir werden versuchen, das herauszufinden und werden es vielleicht am Codefest einfach blocken, ob welcher Version das jetzt drinnen ist. Aber gerade diese Features, die mit Codequalität und so weiter eingehen, sind jetzt ein bisschen heruntergekommen. Das ist natürlich niedrigere SKUs, weil das natürlich sehr spannende Themen sind. Mhm. Aber wir werden schauen, dass wir am Codefest das publizieren, welches von diesen Features in welcher Version drinnen ist.
Okay, eine weitere Frage, die gerade hereinkommt: Wenn sich Microsoft zu C++ committet, wie sieht es mit der MFC aus?
Also grundsätzlich, das ist jetzt eine spannende Frage. Also grundsätzlich ist es so, die MFC wird weiterhin gewartet werden. Also das heißt, es gibt es, sie wird gewartet, sie wird da in gewisser Weise weiterentwickelt werden. Es hängt jetzt natürlich das Ganze davon an. Was man auch ganz klar sagen muss, ist, MFC ist jetzt nicht die Variante, mit der ich dann in Windows 8 zum Beispiel Metro-Style-Apps entwickeln kann. Das heißt, so aus heutiger Sicht wird es die MFC weitergeben, wir werden die weiter warten. Wir wissen natürlich auch, dass es sehr, sehr viele Applikationen da draußen gibt, die auf der MFC aufsetzen und ja, sie wird supportet werden. Es wird aber jetzt zumindest aus heutiger Sicht keine Weiterentwicklungen geben, die neue Programmiermodelle inkludieren. Das heißt also ja, für Desktop-Apps nicht irgendwas, was mir bekannt wäre, jetzt für andere Dinge wie zum Beispiel Metro-Style.
Okay. Derzeit sehe ich jetzt keine weiteren Fragen im Chat. Vielleicht ein kleiner Veranstaltungshinweis. Also den Andreas live könnt ihr Ende April auf dem Microsoft Big Day erleben. Wir sind da den ganzen Tag in Wien im Kongresszentrum. Einfach unter bigday2012.at nachschauen. Wir haben nächste Woche unseren Catapult Me Veranstaltung zum Thema Visual Studio. Also auch da kann man sich anhören, was gibt es eben Neues speziell im Visual Studio. Was gibt es Neues im Visual Studio 11? Ein ganzer Tag, wer sich noch nicht angemeldet hat, wir sind schon sehr voll. Ihr könnt euch noch auf die Warteliste setzen, vielleicht werden noch Plätze frei. Ansonsten gibt es über Catapult TV jede einzelne Session hier auch wiederum als Livestream mit dem Live-Chat beziehungsweise in weiterer Folge als On-Demand.
Was man vielleicht auch noch sagen kann ist, es gibt da heuer schon zum zweiten oder dritten Mal in Deutschland eine spezielle C++-Konferenz. Ich glaube, zum zweiten Mal findet die heuer statt. Ich werde den Link dorthin werde ich auch aufs Codefest.at stellen. Das ist durchaus auch spannend, wenn man mit der Thematik was macht. Und wie gesagt, wir wissen natürlich, dass natürlich ein ganzer Haufen Developer mit C++ sehr, sehr tolle Applikationen entwickeln.
In gewohnter Weise geht das Live-Video von heute in den nächsten Tagen als On-Demand-Stream live. Wir werden im Laufe der nächsten Woche eine Nachlese auf Codefest posten, wo wir dann eben auch noch die Links dazugeben. Ansonsten danke fürs Dabeisein, noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Fährt euch.
Danke.